Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und auf der anderen Seite ist
Alexander Klar,
der Direktor der Hamburger Kunsthalle, der ja das heute ein Geheimnis lüften wird. Lieber Alexander, es waren in der vergangenen Woche und in dieser Woche hast du zwei Bilder mitgebracht. Das ist nichts Besonderes, aber ein Bild, von dem hast du gedacht, das mag ich eigentlich gar nicht, und ein Bild, das feiere ich sozusagen. Und wir wissen nicht, welches Bild. Man kann sagen, das Bild vergangene Woche von Neo Rauch, die Fuge, das fand ich schon sehr gut. Also, und heute hast du mir ein Bild mitgebracht.
Womöglich magst du aus Gründen, die ich nicht richtig einberechnet habe, dann doch nicht. Und dann habe ich das Richtige getan. Jetzt bin ich gespannt.
Also erstmal, es ist so, da während das Bild von, es ist ja immer so, wenn ich der es gilt das auch in der, gilt das, ja, es gilt natürlich in der Kunst in gewisser Weise auch, wie in allen Sachen im Leben, der erste Blick, the first cut is the deepest. Der erste Blick ist der wichtigste. Mhm. Und natürlich ist es durch unseren Podcast, führt es dazu, dass ich mich 25 Minuten mit einem Bild beschäftige und dann oftmals ja hinterher denke, ach, guck mal, auch durch das Gespräch, jetzt gefällt mir das Bild besser als vorher. Der erste Eindruck, würde ich sagen, ist dieses Bild um Längen schlechter als das Bild vor einer Woche. Ich will es versuchen zu beschreiben. Es zeigt erstmal sieht das Bild aus, es ist wieder ein Hochformat. Es sieht so angefressen aus unten. Irgendwie unten ist so ein schwarzes Gekräusel, was so, und dann sieht man einen See. Am Ende ist das ein See, aber es ist kein schöner See. Es sieht aus wie so ein schmuddeliger See, wie so ein Vulkansee, und irgendwie ist alles so ein bisschen sehr düster. Auf diesem See, würde ich sagen, ist stilisiert gemalt, sind irgendwelche Schiffe, aber die sind auch nicht richtig gemalt, sondern man sieht eigentlich nur so schwarze irgendwas mit so Segeln. Also es sind Segelboote da drauf, dann sind da irgendwelche, ich weiß nicht, was das sein soll, sind das Steine oder so, also so ein See, und das Ganze sieht insgesamt aus wie mit einem Fischei-Objektiv fotografiert. Kennst du das? So Fischei, dass das Ganze so ein bisschen verzerrt.
Ja. Und
es kriegt so eine runde Form. Also so, es sieht so abgerundet aus, so als ob da hinten die Welt zu Ende ist. Also dieser See nimmt ungefähr die Hälfte dieses Bildes ein. See mit Schiffen und allem drumherum. Und was sind das? Irgendwelche kleinen Lichter? Oder ich kann es gar nicht genau erkennen, was es sein soll. Sind das überhaupt Schiffe? Ich weiß es nicht. Und hinten wird's dann hinter der Horizont ist dunkel, ist erst schwarz, dann so ein bisschen grau, dann sieht man noch so ein bisschen so ein Sonnenflimmern und dann wird's so ein dunkelblauer Himmel. Also, und rechts an der Seite ist irgendetwas, was ich nicht erkennen kann, wo ich erst dachte, ist das eine Puppe, ist das eine Nixe, irgendwas, eine Mensch, ist es eine Menschengestalt, irgendwas rosa, orangefarbenes, ja, ist es eine Frau, oder? So, und dann, ja, und das, aber es macht mir keine gute Laune. Und mein Verdacht war ja in der vergangenen Woche, dass du sagst, okay, der Heider ist ja ein Hamburger, ist Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Also, was wird dem immer gefallen? Irgendein Bild aus Hamburg. So, ne? Und jetzt liegt natürlich nahe, dass das jetzt irgend wahrscheinlich so wichtig, also, ne, es ist irgendein, und das ist ja das Lustige, irgendein Hamburger Motiv, also irgendein Wasser in Hamburg, da bleibt ja nicht viel übrig, also es wäre wahrscheinlich tendenziell eher die Alster als die Elbe, weil die Elbe ist nicht so seenartig, und wahrscheinlich hast du einfach gesagt, ich nehme irgendwas, wo Hamburg gemalt ist, weil der Hamburger, egal wie hässlich das Bild ist, wenn es Hamburg ist, sagt der Hamburger, ach, ist das nicht ein schönes Bild, die schönste Stadt der Welt, da kann das Bild ja nicht schlechter sein. Das war aber nur eine Vermutung, jetzt bin ich gespannt, was das für ein Bild ist, von wem es ist, sage aber jetzt schon mal, mir hat Neo Rauch und die Fuge besser gefallen, und damit habe ich sozusagen auch den Beweis angetreten, dass ich eben doch nicht gegen alles Moderne bin.
In der Tat. Und ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ich hatte versucht, mir es einfach zu machen. Ich musste zugeben, ich hatte heute Morgen beim Auswählen der Bilder auch ein wenig Hektik, und deswegen habe ich vielleicht einfach zu flach gedacht. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ich wollte dann für das, was du nicht magst, ein Kuhbild raussuchen, weil ich dachte, mich zu erinnern, dass du das nicht magst. Und selbst da lag ich ja falsch, wie du letzte Woche schon festgestellt hast. Also du hast natürlich recht. Es ist so, Ich habe gepokert und verloren. Ich habe vor allem versucht, das doppelt abzusichern, weil ich gedacht habe, pass auf, Impressionismus hat er bis jetzt immer gut gefunden. Ich suche einen Impressionisten, der die Alster malt und dann gewinne ich alles. Ich muss aber wiederum natürlich sagen, so einfach ist es dann doch nicht, weil das ist keiner der ganz typischen Impressionisten. Das ist Pierre Bonnard, das ist die zweite Generation der Impressionisten. Und die Art und Weise, wie er die Alster hier malt, ist ja so, dass sie wirklich nur ganz große Kenner wie du wiedererkennen könnten. Ich weiß nicht, ob du daran erkannt hast, dass darauf diese Lichter, die stellen einen Lampion-Corso dar. Und seit ich in Hamburg bin, hat es noch keinen Lampion-Corso gegeben. Vielleicht war das eine Spezialität des 19. Jahrhunderts oder des frühen 20. Denn das, was wir hier sehen, ist ein 1913 gemalter Lampion-Corso auf der Außenalster. Also lauter Schiffe, die Lampions an Bord haben. Und das sieht dann nach Ende der Dämmerung ganz reizvoll aus, offensichtlich.
Kann ich mir auch vorstellen. Habe ich aber sozusagen, seit ich denken kann, ist mir sowas nicht begegnet. Das Alster-Eisvergnügen kennt man, aber Lampion-Corso ist eine schöne Idee. Ist mir
sollten
aber noch nicht untergekommen. Sollten wir mal
kultivieren.
Machen.
Ist übrigens an dieser, das ist, das Bild ist in unserer Impressionistengalerie und an der Wand sind gleich mehrere, also die, ich glaube, die ganze Wand ist voller Alster-Darstellungen. Da ist Liebermanns Darstellung des Wassergeschehens vor dem Fährhaus in Uhlenhorst. Da ist ein weiterer Lampion-Corso von Eitner. Also wir sind da sehr, sehr hamburgensisch und der Bonnard, der hat das 1913 gemalt, weil er auf Einladung Lichtwarks in Hamburg war. Wir erinnern uns, der erste Direktor, der legendäre Alfred Lichtwark, lud, um seinen Laden aufzuwerten, die eminentesten französischen Künstler ein, die Impressionisten, nach Hamburg zu kommen. Er lockte sie mit Porträtaufträgen. Davor hat er dann klargemacht, dass die eminenten Hamburger Kaufleute sich von denen gegen gutes Geld porträtieren lassen. Und so kam also Bonnard und auch sein Kumpel Edouard Vuillard kamen nach Hamburg, malten zum einen, um Geld zu verdienen, die Porträts und zum anderen malten sie Cityscapes, Stadtansichten. Denn das Kalkül von Lichtwark, das zweite Kalkül war, naja, Paris ist natürlich vor allem, ist schön, aber ist auch vor allem berühmt, weil so viele Künstler es malen. Jetzt sorgen wir mal für eine ähnliche Berühmtheit der Hansestadt, indem wir bedeutende Künstler die Hansestadt malen lassen. Und in unserer Impressionistengalerie ist das Ergebnis davon, da haben wir also die Köhlbrand Landzunge von Korinth, die haben wir schon ganz am Anfang des Podcasts mal besprochen. Wir haben von Kalkreuth wunderschöne Bilder, wie die Schiffe abends von Blome Voss die Arbeiter rüberbringen. Alles von Lichtwark spekulativ, so spekulativ, wie ich jetzt dir das untergejubelt habe, beauftragt, damit die Hamburger sich da wiedererkennen und begeistert sind.
Jetzt frage ich mich natürlich, welcher Teil der Alster soll das sein? Das also 1913, natürlich, das ist, kann ja, also die Binnenalster kann es ja nicht sein, weil es ja null Bebauung. Also es ist die Außenalster und alles versinkt aber in diesem dunklen. Es ist ja anscheinend schon Nacht irgendwie, ne?
Wir sehen ja den, also wir blicken schnurgerade nach Westen, wo die Sonne gerade untergeht. Und ich sag dir, wo wir sind, und jetzt gewinne ich dich endgültig für dieses Bild. Ich würde mit dir mal raten, geh doch mal zu deinem Freund, wie heißt der Sänger, den du so gut findest?
Udo Lindenberg.
Udo Lindenberg,
also, genau. Du redest von dem Hamburger Ehrenbürger Udo Lindenberg.
Mir fiel sein Name gerade nicht ein, ist mir peinlich.
Nee, ist nicht schlimm.
Jedenfalls
oben. Ist nicht schlimm, Herr.
Er wohnt doch, glaube ich, recht weit oben. Und was du vielleicht, dieses Gekräusel, was du siehst, könnte irgendein Architekturzierat sein, den der Bonnard mitgemalt hat beim Blick aus dem Hotel. Der wohnte vielleicht in dem Zimmer, in dem Udo Lindenberg heute, oder der lebt wahrscheinlich in mehreren Zimmern.
Du meinst, das ist sozusagen das kann sein, es ist die Alster von einem oberen Stockwerk des Hotel Atlantik.
Genau, du guckst einmal über die gesamte Erstreckung der Alster da, ne, wo sie hinten ausläuft, wie heißt das da, wo Klosterstern ist, roten Baum, also du könntest, gäbe es das links das Fontenay Hotel sehen, also du guckst und ich würde mal annehmen, dass das hier vorne, diese dunklen Sachen, da hat er halt, weil das so aus dem Fokus deines Auges ist, hat er das gemalt und ich glaube, das, was du da rechts in Rot siehst, ist nicht irgendeine Figur, sondern wahrscheinlich hat das damalige Atlantik statt des Globus, den es heute drauf hat, vielleicht ein rotes, ein oder so ein anders buntes Licht gehabt. Na, rot wird es nicht gewesen sein, aber diese, was ist das hier für die diversen Farben? Das könnte einfach ein elektrisches Licht auf dem Dach des Hotels sein und Der Bonnard hat aus seiner Suite, die ihm der Lichtwagen da organisiert hat, das Lampion-Treiben, den Lampion-Corso. Der im Übrigen glaube ich, das war auch immer aus bestimmten Anlässen, also keine Ahnung, Hochzeit eines Kronprinzen oder ähnliche Dinge. Das wurde auch dann in Hamburg groß begangen mit sowas. Wenn in Berlin die Fahne gezückt wurde, wurde in Hamburg Lampion-Corso gemacht.
Und jetzt ist natürlich passiert wieder das, was ich befürchtet hatte. Du redest mir das Bild nicht nur schön, sondern ich fange jetzt an, in diesem Bild zu versinken so ein bisschen. Und wenn man sich darauf konzentriert, dann sieht man halt, das ist faszinierend, finde ich, wie diese ganzen kleinen gelben Punkte praktisch so anfangen zu leuchten, wie sie so anfangen, das Bild aufzuhellen. Es kann jetzt auch sein, dass hier bei mir im Zimmer gerade die Sonne ein bisschen mehr reinscheint. Aber das Bild wird erstens dadurch schöner und zweitens, jetzt, wo ich weiß, von wo der Punkt war, von dem es gemalt wurde, ist natürlich der Blick ein ganz anderer und sagt man, ja, das stimmt. Das ist ja unsere geliebte Außenalster. Ach, wie schön.
Ich muss auch Schiffe eins sagen, und so,
genau.
Heute ist ein eminentes Plädoyer, dass wir vielleicht auch eines Tages mal vor den Originalen sein sollen, weil im Original und an der Wand, zum einen ist das hier mit ganz ruchlos ohne Rahmen, aber mit so einem komischen, dunklen, Schutz abgebildet. Das werde ich sofort meine Kolleginnen und Kollegen bitten auszutauschen. Das macht es nicht schöner. An der Wand wirkt dieses Bild wirklich wahnsinnig schön, weil es hat eine viel größere Leuchtkraft, als wir das hier gerade haben. Also das Bild, wenn du in den Saal reinkommst, fällt schon sehr positiv auf, unter sehr vielen anderen positiv auffallenden impressionistischen Bildern. Also es ist wirklich im Original besser als das, was du hier siehst.
Sag mal, und diese Idee deines Vorgängers Lichtwag, einfach große Künstler nach Hamburg einzuladen, in der Hoffnung, dass die dann Hamburg malen, dann man plötzlich schöne Bilder von Hamburg hat, von großen Künstlern. Das ist doch eigentlich eine zeitlos gute Idee, ne? Oder ja. Macht ihr sowas auch mal immer wieder, dass man sagt jetzt zu Gerhard Richter oder Neo Rauch oder das sind ja nur deutsche Künstler, oder zu den großen internationalen, kommt her, ihr dürft einen Monat im Atlantik wohnen oder im Vierjahreszeiten und ihr müsst nichts machen, aber ein kleines Bild, eine kleine Skizze wäre schon schön.
Ja, also das ist so, dass mir ist das sehr, sehr, sehr gemäß. Ich liebe das zu machen und Gott sei Dank meine Kolleginnen Brigitte Kölle und Corinne Diseron genauso. Wir laden, aber heutzutage ist natürlich das Genre der Landschaftsmalerei ist ein bisschen aus der Mode geraten. Wir machen andere Dinge. Zum Beispiel haben wir die Künstlerin Thu Phan Tran, eine vietnamesischstämmige Künstlerin, die in Paris lebt, eingeladen, bei uns eine Wand zu bemalen, gestalten. Die hat so eine ganz eigene Methode, mit Plastik und Dingen umzugehen, die an und für sich fui bäh sind. Und daraus entstehen wahnsinnig schöne Wände aus einem an und für sich schon, dem Untergang geweihten Material. Und diese Wand, die haben wir beauftragt und sie kam dafür nach Hamburg, hat hier anständig gewohnt, hat ihre Assistentinnen dabei gehabt und die haben diese Wand gemacht. Also das ist die Analogie zu damals. Thu Phan Tran ist eine aufstrebende Künstlerin aus dem Französischen. Und das machen wir jetzt öfter. Nächstes Jahr kommt ein Vietnamese, der jetzt gerade, dessen Arbeit ist, so ein bisschen, der macht Feldforschung oder der macht sozusagen Recherchetouren durch Vietnam und bringt dann Materialien mit und zeigt uns dann quasi Vietnam in den Materialien, die er an Orten gezeigt hat. Und das wird er hier auch aufbauen, wird also auch hier 2 Wochen leben, auf Kosten der Philipp-Otto-Runge-Stiftung, die das ganz großzügig unterstützt. Und also solche Sachen, wir laden Künstler ein, hier etwas zu machen, weil ich wiederum die Analogie zu Lichtwag ist, dass ich gerne hätte, dass die Kunsthalle Auftraggeber ist von toller Kunst. Dass wir, das Stichwort ist das Museum als Muse. Wir küssen Künstler wach.
Und geben dann eigentlich auch manchmal so Tipps. Also das ist ja so, ich ziehe natürlich immer die Parallelen, weil ich mich da ein bisschen besser auskenne, natürlich als in der bildenden Kunst, in der Schriftkunst, bei den Verlagen. Da gibt es ja durchaus Verleger, die mal auf Autoren zugehen und eine Idee haben und sagen, kannst du dich mal Lust da und dazu einen Text zu schreiben? Sowas gibt, also gibt es das auch, dass du mal auf Künstlerinnen und Künstler losgesagt hast, hättest du nicht mal Lust, das und das zu malen?
Ja, also weil ich kenne ja die Arbeit gut. Es war tatsächlich mal vor einer Generation war es total verpönt, Auftragswerke in Anführungszeichen zu vergeben, weil da herrscht schon das Mantra, der Künstler folgt nur seinem eigenen inneren Auftrag. Jetzt ist es so, wir sagen ja nicht, mal uns bitte die Kuppel der Kunsthalle golden, sondern wir sprechen Leute an und sagen, ich finde deine Art zu arbeiten total toll. Ich könnte mir das vorstellen, dass das nach Hamburg passt. Hast du mal Lust herzukommen? Wir schaffen dir optimale Bedingungen. Schönes Beispiel, ich habe Thomas Florschütz, einen Fotografen aus Berlin eingeladen, der eigentlich in der Welt herumreist und Phänomene fotografiert. Und zufälligerweise war da öfter mal Architektur dabei. Und dann hatte ich ihn eingeladen, die Galerie der Gegenwart zu fotografieren im Jubiläumsjahr der Galerie der Gegenwart. Und dann meinte er, na, er ist aber kein Architekturfotograf. Ich so, nein, nein, das meine ich gar nicht. Ich möchte dich stimulieren durch die Galerie der Gegenwart. Ergebnis war, dass er dreimal angefahren ist aus Berlin oder sogar öfter über einen Zeitraum von 2 Jahren und wirklich, na, ich sage jetzt nicht besessen, aber sehr inspiriert war. Und da ist ein tolles Buch bei rausbekommen, einer unserer Longseller, wo die Galerie der Gegenwart eben Gegenstand seiner Recherche war.
Und was macht man dann, wenn man sozusagen sowas in Auftrag gegeben hat, frage ich mich gerade, und ist ja fest davon überzeugt, das passt mit dem Künstler, die Idee ist gut, und dann stellst du aber hinterher fest, oh nee, das ist nichts. Das ist dann, stelle ich mir, ist dann schwierig, oder? Ich meine, das ist dann auch Kunst, ne? Also wenn, also man kann ja nicht Kunst in Auftrag geben, vereinbart man dann einen Preis vorab und sagt, ja klar, wenn man einen Auftrag macht und wenn es einem dann nicht gefällt, dann ist es halt Pech. Das ist so, wie der Künstler es wollte.
Also ich habe auch nicht den Anspruch, dass alles, was ich in die Hand nehme oder was ich stimuliere, dann sofort die Weltkunst wird. Da glaube ich wiederum so ein bisschen an die Statistik. Wenn wir mehrheitlich gute Künstler ansprechen, gute Arbeit machen, dann wird mit großer statistischer Wahrscheinlichkeit auch das ein oder andere Superwerk dabei herausspringen, was eines Tages uns zu Ruhm und Ehre gereicht. Aber ein guter Künstler macht nichts Schlechtes, aber ein guter Künstler macht mal halt was so Tagesgeschäft ist, und aber manchmal ist es ein Volltreffer. Dazu muss man ja die Menschen arbeiten lassen. Das ist ja, also wir zwei sind ja eher so, wir müssen halt irgendwas abliefern in unserem Job, und es sollte nichts Schlechtes sein. Aber wir haben auch nicht die Muße. Ich glaube, dass ein Weltmeisterwerk entsteht aus einem Anlass, aus einem Antrieb und aus einer Fähigkeit. Und die drei Dinge müssen halt irgendwie dann günstig zusammenkommen, damit dann was wirklich Wahnsinniges. Und dann muss die Welt es noch verstehen, denn es darf dann nicht gleich irgendwie den Orkus wandern. Und das ist ja auch etwas, mancher Mythos ist ja, wurde unverstanden. Das stimmt ja nicht. Der Mozart ist sehr wohl von den Fähigsten seiner Zeitgenossen verstanden worden. Und der wurde halt noch nicht gewürdigt von den Mächtigen. Auch der Van Gogh, der hatte ganz begeisterte Anhänger, aber das Geld war noch nicht so ganz bereit. Und also niemand war zu Lebzeiten, der wirklich später berühmt wurde, vollkommen vergessen, mit vielleicht irgendwelchen ganz wenigen Beispielen.
Und nun müssen wir natürlich nochmal klären, also ist es tatsächlich so, wie ich es vorhin gesagt habe, ich finde dieses Bild jetzt echt toll. Das muss ich sagen, es ist ein tolles Bild. Man muss sich so ein bisschen damit, wie sagen, anfreunden, ist das vielleicht das falsche Wort, aber man muss sich da so reinfallen lassen, und wenn man weiß, das ist die Alster, ist es sowieso großartig. Aber tatsächlich, hast du gesagt, das Bild von vor einer Woche, dieses sehr moderne Bild, das wäre nicht meins. Warum nicht? Weil...
Ich glaube, ich habe das ausgewählt, nicht weil ich dich für einen Modernismus-Hasser halte, sondern weil ich mir annahm, dass dir das zu inkongruent ist, dass die Unübersichtlichkeit die Poesie verhindert. Aber das war ja nicht der Fall. Du bist sofort gefallen für die Unübersichtlichkeit. Ich bin einfach schlecht darin, Dinge zu finden, die du nicht leiden kannst. Ich habe es ein paar Mal ja geschafft, aber das war ja aus Versehen.
Aber das ist interessant irgendwie, weil ja irgendwie, das ist so immer, wenn das ist auch so bei Bildern, wenn wir Fotos ausgesucht haben früher, als es noch wirklich wichtig war, welche Fotos man bei der Zeitung aussuchte. Also ist nicht, dass es heute nicht mehr so wichtig ist, sagen, aber
warum ist das heute nicht wichtig?
Nein, es ist wichtig, aber es ist natürlich sozusagen früher gab, als es nur die Zeitung gab, da war sozusagen, da musst du sagen, da hast du nur diese eine Chance. Heute hast du ja mehrere Chancen, ne? Kannst ja online kannst du das Bild halt 10-mal wechseln im Zweifel, wenn du möchtest. Und da war es immer so, dass ich schon so, ich war immer eigentlich lange ein Fan von so symmetrischen Bildern, weißt du? Alles musste symmetrisch sein, alle musste klar und eindeutig sein, bis mir mal ein Art Direktor oder eine Art Direktorin, kann auch sein, gesagt hat, Symmetrie ist was für Einfältige. Und das stimmt so ein bisschen. Nein, aber so ein bisschen ist was da dran, weißt du, es ist so auch so typisch deutsch, dass man sagt irgendwie, das Bild muss, oder andersrum, wir haben so Lampions im Fenster hängen zur Weihnachtszeit, und da muss ich immer, schick meine Frau mich immer raus, da muss ich immer gucken, ob die alle auf der gleichen Höhe hängen. Und dann denke ich immer so, warum eigentlich? Warum muss alles immer so, weißt du, der Abstand muss ungefähr muss ziemlich genau gleich sein. Nach unten, nach oben, nach rechts, nach links. Warum eigentlich? Und meine Erfahrung ist, dass alles, was asymmetrisch ist, da ist die Spannung drin. Alles, was, wo es im Bruch geht, wo man denkt, das passt nicht. Das ist das, wo man hinguckt. Und hier guckt man ja eher hin und sagt, ach, schön. Schönes Bild. Aber an den Neo-Rauch werde ich mich, glaube ich, länger erinnern. Es ist schon wieder fast wie bei den Weinen. Es gibt die einen Weine, die allen Leuten schmecken. Das sind in der Regel Grauburgunder. Die trinkst du und alle sagen, ah, das schmeckt mir, mir auch. Morgen hast du es vergessen. Und dann gibt es andere Weine, die trinkst du. Und ich würde sagen, 5 von 10 sagen, oh, das ist mir zu speziell. Aber die anderen 5 sagen, boah, das vergesse ich so schnell nicht. Und vielleicht ist das auch, vielleicht ist das am Ende immer die Mischung von Kunst. Dass es einerseits sozusagen auch diese massentauglichen Dinge gibt, wo das ganz viele Leute toll finden, wo aber dann die Kritiker zu Recht sagen, ja, klar, aber da ist nichts, was hängen bleibt. Und umgekehrt gibt es dann Dinge, die hängen bleiben, die aber einfach die Massen nicht erreichen. Jetzt habe ich sehr viel geredet. Kannst du das nachvollziehen?
Ich kann das sehr nachvollziehen. Bei dem letzten Bild, letzte Woche war es so, dass ich glaube, diese Figurengruppen so waren, dass man die sehr gut sich erinnern kann. Hier ist nichts, woran dein Auge festhält. Aber wenn du jetzt mal auf dieses Bild guckst und anfängst, die Konfiguration der Segel, also es sind ja Segelboote und es sind Ruderboote oder Motorboote oder wie auch immer. Und die Segelboote, die hat er mit derselben Farbe in Grau als dreieckige Segel. Die hatte recht pittoresk über den See verteilt. Und der Lampion-Corso, der eigentlich ist, fährt in der Mitte quer und der hat ein großes Boot und mehrere kleine drumherum. Und das Tolle ist, dieses Bild wirkt wirklich wie ein Schnappschuss und lässt vergessen, dass der Mensch da an dem Bild mehrere Wochen, würde ich mal sagen, gemalt hat, weil das braucht halt eine Weile trocken warten. Und das Bild wirkt ganz natürlich. Ist es aber natürlich nicht, es ist ganz künstlich. Und das, von dem Bild bleibt eine Stimmung zurück, nicht eine einzelne Figurengruppe, sondern hier bleibt eine Stimmung zurück, so eine abendliche, festliche, nördliche Sommernacht. Das bleibt hier über.
Genau, das muss man sagen, es ist ein sehr stimmungsvolles Bild, aber ich finde, stimmungsvoll ist in der gleichen Kategorie von Adjektiven zu sehen wie launig. Ich weiß nicht, ob dir jemand schon mal zu dir gesagt hat, du hast eine launige Rede gehalten. Das ich finde, genau, es kann keine größere Beleidigung geben, oder?
Wobei du legst ja beim Neujahrsempfang darauf an, witzig zu sein. Auch das weiß man, kommt immer natürlich darauf an. Wenn du es darauf anlegst, dann legst du es überhaupt darauf an. Du legst darauf an. Das ist genuin so geplant. Also da
natürlich,
launig wäre schon das Diminutiv davon. Das würde ich dann auch als
Also wenn einer zu dir launig sagt, dann denkst du so, weißt du, was launig ist für mich? So Schenkelklopfer. Also so
im Zigarrenzimmer unter uns älteren Herren.
So ein Herrenwitz,
sich fallen lassen und muss ja nicht mal ein Witz sein, aber tatsächlich so entre nous eine launige Rede halten. Also man verbindet nichts Gutes damit, war aber mal der Stand des Humors im 19. Jahrhundert.
Ja, und ist natürlich heute, und ich finde immer, man kann ja immer, wenn Menschen zum Beispiel sagen, das ist jetzt sehr stimmungsvoll oder sehr launig, und dann guckst du die an und dann weißt du, die sind dann oftmals Menschen aus dem 19., also die können auch im 19., die sind da irgendwie stehen geblieben, und wobei ich jetzt stimmungsvoll nicht ganz so schlimm finde wie launig, also es ist ja ein
Stimmungsvoll. Es trifft ja hier zu.
Also es ist ja ein stimmungsvolles Bild, also ja, es ist auch ein schönes Bild.
Naja, du könntest jetzt dann atmosphärisch sagen, aber das finde ich, das klingt dann schon wieder so popanzig. Also ich finde in dem Fall stimmungsvoll schön. Genau richtig zu
treffen. Ja, okay, stimmt. Also es ist auf jeden Fall ein schönes Bild, und vor allen Dingen, in dem Moment, wo man weiß, Atlantik oben, und dann erklärt sich auch die, wenn man den Blick kennt, dann erkennt man ihn natürlich als Hamburger wieder, und dann findet man ihn sowieso toll. Also du hast wieder mal zwei schöne Bilder mitgebracht, und ich frage mich jetzt, ob wir tatsächlich beim nächsten Mal uns einmal mit in den USA nochmal wieder beschäftigen sollten, weil sozusagen, das tun zwar jetzt alle wegen der bevorstehenden Wahl, aber vielleicht gibt es
Amerika.
Amerika.
Immer gern. Gibt es, was war die, wäre die Frage, gibt es amerikanische Kunst bei uns?
Ja. massenhaft, ja klar, aber gibt es amerikanische Kunst, die man irgendwie, mit der wir irgendwie ins Gespräch kommen könnten, so in Richtung Donald Trump und dieses Phänomen wahrscheinlich nicht, aber vielleicht doch.
Ich werde mal gucken. Bei uns gibt es eigentlich wirklich alles. Und das Lustige ist ja, du erteilst einen Auftrag und dann stolper ich immer auf ganz interessante Sachen, die zum das Ziel des Podcasts ist ja, über Kunst zu reden. Und da ist ja fast schon irrelevant, was ich als Auslöser finde. Also der Auftrag lautet amerikanisch. Und amerikanisch in einer Weise, dass uns vielleicht hilft, über
das ist ja das zu verstehen, ne? Wieso da so ein Immobilienkaufmann plötzlich irgendwie wieder die Chance hat, das zweite Mal ins Weiße Haus zu kommen, wo wir schon alle beim ersten Mal gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein.
Jetzt muss ich aber sagen, du timest das gefährlich, weil wir produzieren ja mal im Vorhinein. Hast du das jetzt so getimt, dass dann
ich habe es selbstverständlich so getimt, dass wir es gut hinkriegen können. Also das wäre schon, und amerikanische, so oft haben wir über amerikanische Kunst noch gar nicht gesprochen.
Wir haben einige amerikanische Kunst und das, ja, wir haben über den David Novros auf alle, das Boathouse haben wir schon gehabt. Wir haben schon so viel besprochen, dass ich schon gar nicht mehr weiß.
Es ist nicht übermäßig. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie so aktuelle, also macht doch irgendwie.
Ich suche aktuelle amerikanische Kunst.
Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Bis Tschüss. Dann.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.